Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile schon 10. Folge Hot Q Podcast. Heute wieder mit mir, dem Olli und dem Esel, der sich immer zuerst nennt. Nein, natürlich auch dem Stefan. Wunderschönen guten Tag auch an dich. Wir haben beide gerade gefühlt ausgeschlafen und wir begeben uns nun mit euch auf eine Reise in ein Thema, das uns gleich mal Stefan zu Gemüte führen wird.
Ja, das Thema heute ist die Ego-Branche DJ. Ein sehr spannendes Thema und auch eine Sache, über die es mir schon lange oder wo es mir schon sehr, sehr lange wichtig ist, dass wir darüber auch mal sprechen. Mal so ganz allgemein auch über Umgangsformen unter Kollegen und so weiter.
Oh, das ist sehr gut, dass du mir das nicht vorher gesagt hast, worüber wir sprechen. Sonst hätte ich mir viel zu viele Gedanken darüber gemacht.
Ich weiß. Und bevor wir jetzt aber loslegen, Olli, erzähl doch erstmal, wie war deine Woche?
Oh, die war kurz. ich war seit Donnerstag, also wir haben heute Montag, können wir vielleicht dazu sagen, Tag der Aufzeichnung ist montags bei uns. Ich war seit Donnerstag bis gestern in Dresden, in meiner alten Heimatstadt. Ich war gebucht durch auch wieder Freunde von mir, die da eine Gastlichkeit führen, ein gehobenes Restaurant, und da gibt's regelmäßig so Küchenpartys, so ganz exklusive. Ich weiß nicht, der ein oder andere kann einfach mal bei mir in die Reels reingucken. Kann sich ein genaueres Bild von holen, und tatsächlich war dieses Mal Premiere, weil es 2 Tage hintereinander waren und ich konnte etwas mitfilmen. Das ist sonst nicht so üblich. Damit einher ging natürlich, dass ich dann die Family mitgenommen habe, Kind und Kegel eingepackt, und haben versucht, uns da ein bisschen noch nebenher die Zeit zu vertreiben. Das ist immer so ganz schön gesagt, wenn man nebenher so viel zu tun hat noch. Auch dem geschuldet, dass ich natürlich auch noch aufbauen musste und entsprechend mich auch vorbereiten musste, war so viel Freizeit nicht drin. Wir konnten ein bisschen Familie noch besuchen. Also meinerseits ist ja noch ein bisschen Familie in Dresden vertreten. Deswegen konnten wir da noch wenigstens ein paar Besuche machen. Und ansonsten stellt sich's natürlich heraus, dass es relativ stressig ist. Wenn man natürlich Familie und Job dann unter einen Hut bringen will, wenn man woanders ist. Hotel war ganz cool, alles in Ordnung. Aber es ist halt natürlich der Nachteil, wenn du mit einer 2-jährigen Tochter unterwegs bist, die ganze Nacht Musik machst und in einem Ein-Zimmer-Apartment, hätte ich beinahe gesagt, in einem Hotelzimmer dann eben 6:30 die Augen wieder mit aufmachen musst. Weil, wie sich's gehört, den Blödsinn habe ich ihr natürlich beigebracht, zuerst im Hotel die Betten zu testen, und dann hopst man natürlich drauf rum, und das macht man auch morgens 6:30. Und dann ist scheißegal, ob der Papa bis morgens um 5 gearbeitet hat. Also in dem Sinne könnt ihr euch, glaube ich, ein Bild davon machen, wie meine Woche war, wie entsprechend ich heute ausgeschlafen bin. Und in dem Sinne, Stefan, übernimm.
Bist du praktisch tiefenentspannt?
Ja, ich bin über einen Punkt hinaus.
Verstehe ich komplett. Ja, bei mir war die Woche, also ich war ja nicht unterwegs, ich bin ja noch im, ich sag mal, Schlafmodus, was Aufträge angeht. Wobei es bei mir jetzt auch losgeht. Ich habe am Mittwoch eine Firmenfeier reingekriegt, relativ kurzfristig noch bei Siemens. Und ja, da waren ein paar Vorgespräche eben zu führen. Bei uns ist jetzt halt wirklich richtig viel Action mit Vorgesprächen insgesamt für die laufende Saison, teilweise tatsächlich noch, also für jetzt die Hochzeitssaison 2025. Da ist für uns im Januar immer wirklich richtig viel los. Und ansonsten bin ich an 2 Projekten momentan dran. Das ist einmal unsere eigene Messe, die wir ja veranstalten werden im Januar 2026. Hier auch nochmal der Appell, tragt euch das Datum ein, 11.12. Januar 2026. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen, um die Aussteller anschreiben zu können. Ich habe gerade eben tatsächlich die E-Mail bekommen von der Location mit dem finalen Ausstellerplan, also wo welcher Messestand sein wird und wie groß die sein können. Da musste man nämlich noch mal ein paar Änderungen vornehmen zu dem, was wir ursprünglich angedacht hatten. Ja, jetzt sind die Messeflächen quasi alle bestmöglich ausgenutzt, sodass wir da jetzt in die Vollen gehen können. Aber das ist auch auf jeden Fall was, was sehr viel Zeit auch in der letzten Woche in Anspruch genommen hat und was auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und das ist vielleicht auch gleich so ein erstes kleines Thema, über das wir auch gemeinsam noch sprechen können, bevor wir aufs Hauptthema kommen. Ich bin gerade dabei, ein neues Tool mit meiner Agentur auszuprobieren. Und zwar nennt sich dieses Tool Superchat. Hast du davon schon mal was gehört, Olli?
Tatsächlich nein.
Mhm. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, wenn du irgendwo auf einer Website von irgendeiner Software oder so warst, dass da unten rechts so ein kleiner Chat aufpoppt. Das kennst du bestimmt.
Ne? Ja, das ist ja meistens dann der In-App-Chat, ja.
Genau, ja. In-App-Chat, On-Page-Chat nennt man das eigentlich.
Also ja, oder
auf,
so, ja.
Auf der Website quasi, ne? Und ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie wir es halt schaffen, intern in der Agentur halt so ein bisschen die Kommunikation zu verbessern und zu bündeln, sodass ja, man einfacher und zentral alle Kommunikationskanäle zusammenlaufen lassen kann. Und ich glaube, für die meisten von euch wird es wahrscheinlich gar nicht spannend sein, weil das Tool auch einfach ultra teuer ist. Also wir zahlen ja 200 Euro im Monat. Und dementsprechend war das auch eine sehr, sehr, ja, schwere Entscheidung, das Tool zu buchen. Aber wir probieren das jetzt tatsächlich mal für ein Jahr aus. Das ist jetzt so mein Ziel, das einfach mal zu gucken, ob das das Ganze optimiert. Und ich war sehr positiv überrascht, wie krass der Funktionsumfang da, was Kommunikation angeht, ist, weil du halt wirklich die ganzen Kanäle bündeln kannst. Also WhatsApp, Instagram, Facebook-Nachrichten und auch E-Mails landen jetzt bei uns alle in einem gemeinsamen Postfach, die wir uns dann quasi zuweisen können. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass mein Mitarbeiter sich um die und die E-Mail kümmern soll, dann weise ich ihm die einfach zu und er bekommt das dann entsprechend bei sich angezeigt. Und genauso auch mit WhatsApp-Nachrichten. Und wir können unsere Kunden jetzt auch DSGVO-konform über dieses Tool per WhatsApp kontaktieren, was ich auch sehr spannend finde. Ja, das ist so eine Sache, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, jetzt diese Woche auch so ein bisschen für die Agentur, einfach da die Abläufe noch ein bisschen zu verbessern. Und dabei haben wir auch die Abläufe in BookitUp so ein bisschen optimiert. Weil uns einfach auch aufgefallen ist, dass wir auch immer mal wieder Kunden haben, die so ein bisschen durchrutschen. Ne? Da kommt eine Anfrage rein und die Automation läuft durch und dann ist nochmal ein Nachhaken. Aber es wird manchmal dann telefonisch nicht nachgehakt und so, oder man weiß es nicht mehr, weil es nicht richtig dokumentiert wird. Also ja, so organisatorische Arbeiten, die man eigentlich nicht gerne macht, das waren gerade so die Themen bei mir. Und was die Kommunikation angeht, ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich gar nicht so das Thema, weil du das alleine machst, ne? Aber so grundsätzlich fand ich das eigentlich ganz cool, dass man auf der Website einfach so einen Chat einbauen kann, ne?
Ja, das ist natürlich nicht verkehrt. Wir hatten beim letzten Podcast ja schon darüber gesprochen, dass sich in einigen Formen natürlich unsere Agentur-Modi etwas unterscheiden. Letztes Mal war es eher so ein bisschen die Soft-Skill-Variante, die Art und Weise, wie die Abwicklung läuft. Heute sind wir bei dem Technischen. Ja, du hast recht, ich bin tatsächlich auch da ein Ein-Mann-Betrieb, weil ich es auch bei Weitem noch nicht so professionell und so in der Größenordnung betreibe wie du. Mhm. Ich bin auch noch nicht ganz schlüssig, ob ich es dauerhaft wirklich weiterhin umsetze, weil ich jetzt gerade auch merke, dass das kapazitätsmäßig gerade irgendwie auch enorm, es nimmt einfach enorm viel Zeit in Anspruch. Ne? Also einerseits ist es natürlich cool für die DJs, die nach außen hin sich weniger präsentieren können oder wollen, dass die einen Ansprechpartner haben, der sie quasi mitvermarktet. Das ist die eine Sache, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Die andere Seite ist aber die, dass halt bei mir sowohl auftragstechnisch als DJ sehr, sehr viel aufläuft mittlerweile, wo ich, das ist halt eine Zwickmühle, also oder ein Teufelskreis. Ich muss natürlich dann schon sehen, dass ich die Kunden, die ich nicht mehr abdecken kann, dann entsprechend an den Mann kriege. Andererseits ist der Aufwand, den ich damit natürlich auch betreibe, weil ich ja natürlich trotzdem die Kunden berate und alle Hintergrundprozesse übernehme. Das sind halt Kapazitäten, die ich auch gerade gar nicht so richtig alle zu 100% abdecken kann, weil natürlich dann die 1, 2, 3, die DJ-Allianz dazukommt, die ja nun mal auch ein Volltime-Job ist. Und ich werde das natürlich jetzt auch weiterhin so machen, aber ich muss mir innerhalb dieses Jahres dann auch wirklich Gedanken machen, ob ich das langfristig auf die Kette kriege, in der Form das aufrecht zu erhalten. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil ich es gern mache und auch sehr, sehr gern mit den Kollegen zusammenarbeite. Ich bin an einem Punkt, wo du wahrscheinlich so vor 8 bis 10 Jahren warst, mit den Leuten auch wirklich sie mir erstmal auf ein Level zu holen, dass die Zusammenarbeit schneller funktioniert. Ich setze voraus, dass die Leute dann auch mal erreichbar sind oder wenigstens innerhalb von 2 Stunden zurückrufen, dass sie alle über das gleiche System oder dass wir über die gleiche Möglichkeit Verfügbarkeiten abfragen können, dass wenn ich jetzt eine Anfrage habe oder im Gespräch bin, ich halt direkt im System schon mal sehen kann, an einem Ampelsystem, rot, gelb, grün, verfügbar, eventuell verfügbar oder eben verbucht. Das sind Sachen, da muss ich nicht 20 Leuten hinterher telefonieren, kannst du oder sonst irgendwas. Das sind so Sachen, die gerade am meisten Zeit fressen. Aber das, denke ich, werden wir schon irgendwie nochmal hinkriegen und im Laufe des Jahres wird da auf jeden Fall, werde ich mir mein Feedback dazu selber ziehen und dann entscheiden, ob ich das so in der Form auch weitermachen kann.
Ja, ich glaube, letzten Endes kommt man, wenn man das in Agenturform macht, nicht darum, Prozesse zu automatisieren und Prozesse ganz klar auch zu beschreiben, sowohl für dich als auch für die DJs, mit denen man zusammenarbeitet. Nur so kann das funktionieren.
Das ist richtig. Aber dazu muss ich auch die Zeit erstmal finden, um diese Prozesse zu erstellen und zu analysieren und dann zu verfeinern und so weiter und so fort. Du bist der Erste, der das wahrscheinlich nachvollziehen kann, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, überhaupt erstmal sowas auf die Beine zu stellen. Denn das ist auch eine der Grundregeln meiner.
Ich habe jetzt 3 Tage damit verbracht, einen Prozess zu optimieren.
Ja,
haben wir ja gerade drüber gesprochen, ne?
Das Grundlegende, was ich ja immer sage, ist, je mehr dir ein Tool die Arbeit abnehmen soll, umso mehr Zeit musst du bei der Einrichtung dafür einplanen.
Ja, da gehe ich tatsächlich soweit eigentlich auch mit, würde ich sagen. Oh,
dass du mir kompromisslos zustimmst, das ist ja auch was Neues.
Ja, Olli, lass uns über das Hauptthema sprechen.
Welches war das gleich noch?
Unser Thema heute ist also Ego-Branche DJ und ist natürlich auch ein bisschen polarisierend und ich würde auch sagen, dass wir jetzt gar nicht so sehr nur das Thema Ego-Branche DJ ansprechen, sondern mal so allgemein auch über Umgangsformen unter Kollegen, Verhaltensformen unter Kollegen, aber auch darum, dass man sich auch mal den Erfolg gegenseitig einfach ein bisschen mehr gönnt. Denn das ist so eine Sache, die mir in der Vergangenheit einfach, ja, öfter auch aufgefallen ist. Und es ist sicherlich auch keine Sache, die jetzt nur in der DJ-Branche besteht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir in der Branche gerade so ein paar Schritte wieder zurückgehen. Wir waren da, glaube ich, schon mal ein bisschen besser unterwegs. Und allgemeingesellschaftlich ist das Thema Egoismus und auch Missgunst ein Thema, was sich einfach durch viele Gesellschaftsschichten und auch durch viele Branchen immer weiter durchzieht. Und ich finde, also um einfach mal ein paar konkrete Beispiele zu nennen, wenn jetzt ein junger Kollege zu mir kommt und ein paar Tipps von mir haben will, dann finde ich es erstmal eine schöne Sache, dass jemand kommt und mich um Rat fragt. Und ich fühle mich da auch immer, ne? Mir passiert das ja und dir sicherlich auch häufig. Ich fühle mich da auch immer ein bisschen geehrt. Von anderen Kollegen habe ich aber oft auch schon das Feedback bekommen, dass man da eher negativ gegenübersteht, weil man auch ganz klar, und es wird auch tatsächlich ganz klar so ausgesprochen, ja nicht seine Konkurrenz hochzüchten möchte. Ja, sondern es geht halt darum, dass man ja sein Wissen für sich behalten will. Sei es jetzt irgendwelche besondere Mix-Ideen oder Songs, die man irgendwie so als Geheimnis. Also wir haben ja letztens auch uns ausgetauscht, Olli, ne?
Ja, ne, ich kann ja sagen, wie ich das wahrnehme. Also zum Teil bei mir auf meiner Seite eher positiv tatsächlich, weil ich jetzt mal als Beispiel zum Beispiel auf den Crossfades oder auch auf Treffen, die wir so, die ich hier gerade eben erst eins gehabt mit einem Mitglied von uns, der bei mir war und so ein bisschen ausgetauscht hat. Und gerade auf den Crossfades ist es so, dass oftmals die Fragen kommen, hey, welche Titel spielst du denn so gern hintereinander? Also ich vertrete ja nach außen hin auch immer so ganz klar meine Arbeitsweise, dass ich auch sage, ich spiele selten nach Playlisten oder sowas ab, sondern entscheide eigentlich auf einer Veranstaltung meistens, nicht immer, aber meistens im Titel, was ich als nächstes spiele, weil das einfach von vielen Faktoren abhängt, wie Stimmung, Gäste, Vorlieben und so weiter und so fort, Wunschmusik. Und es gibt aber so ein paar Kombinationen, die ich ganz gern mache. Und diese Kombinationen werden oft abgefragt, wo dann die Leute mich dann fragen, hey, hast du nicht einen Tipp, keine Ahnung, so Billie Jean zum Beispiel, jetzt mal nur als grobes Beispiel. Habe ich dann auf den ein oder anderen Treffen dann mal zum Besten gegeben, dass ich einen Controller dann zwei, drei Titel rausgesucht habe. Ich kann mal konkret nennen, zum Beispiel meine Lieblingskombination im Genre so um die 80er rum, 70er, 80er rum ist zum Beispiel Another One Bites the Dust von Queen, ist, glaube ich, bei ungefähr 810 BPM und geht dann, wenn ich den nächsten reinspiele, Billie Jean von Michael Jackson auf 117 hoch, ist schon etwas, sagen wir, anspruchsvoller, was Beatmatching angeht. Das ist so eine Kombination, die ich ganz gerne nutze, auch direkt hintereinander spiele. Und worauf ich hinaus will, ist, dass die Leute mich konkret nach solchen Kombinationen fragen, die ich dann einmal vormache und zeige oder auch beschreibe. Und ich erlebe dann eben ganz oft, dass die das natürlich zu Hause nachmachen. Der eine oder andere filmt sich dabei, stellt das hoch und sowas. Und das finde ich immer ganz cool. Das ist für mich, wie du schon angesprochen hast, auch eine Ehrung, dass man so eine Inspiration gibt und dass die Leute halt das auch annehmen und sagen, ey, das ist ganz cool, das ist eine geile Idee, das will ich unbedingt nachmachen. Und ich finde das aus meiner Sicht, als derjenige, der quasi diese Kombination empfiehlt, finde ich das schon ein cooles Kompliment, wenn ich dann sehe, dass einer bei Insta oder TikTok oder sonst irgendwo so ein Video hochlädt mit genau dieser Kombination, vielleicht auch ein paar Dingen an Effekten oder so, die ich selber auch nutze und dann das Ganze auch mit seiner eigenen Note nochmal macht, vielleicht auch auf eine etwas andere Art und Weise, vielleicht auch auf einem anderen Key oder eine andere, oder ist halt, ich orientiere mich dann zum Beispiel an Billie Jean mit 117 und wenn der das halt sagt, okay, mein Kompromiss liegt dann bei 111, 112. Halt irgendwo diese Feinheiten, die ja jeder DJ, die jeden DJ für sich ja ausmachen. Und ich persönlich finde das ganz geil, wenn ich das bei anderen sehe, dass sie es nachmachen, dass ich eine Inspiration geben konnte. Andererseits, und ich glaube, das ist so der Punkt, auf den du hinaus wolltest, wir haben jetzt noch nicht so wirklich drüber gesprochen, worum es dir jetzt eigentlich geht, aber ich nehme jetzt einfach mal diese Schiene auf. Was ich auch beobachte ist, dass es viele Missgünstige gibt, die dann sag mal, bestimmte Kombinationen, Tracks oder Ideen für sich beanspruchen. Wie zum Beispiel, du hast es auch schon mal erwähnt, das Copycat kam schon mal so auf. Wir sind ja nun mal alle DJs, die mit dem gleichen Wasser kochen, auf Deutsch gesagt, um das zu übertragen, auch mit den gleichen Titeln arbeiten. Natürlich spielt jeder auch Backstreet Boys oder darf jeder spielen, jeder darf Purple Disco Machine spielen, jeder darf, was weiß ich nicht. Na, da gibt's keine Besitzansprüche in dem Sinne drauf. Und dann erlebe ich aber trotzdem immer wieder auch in den sozialen Medien ganz stark, dass dann viel gehatet wird, so von wegen, ey, die Kombination, hast du die bei mir abgeguckt und sonst irgendwas. Und das ist halt, das finde ich schon sehr schwierig, weil eigentlich ist es doch gerade geil, wenn man eine Kombination macht und die irgendwo dann auch nach außen trägt und man erwartet ja dann auch letztendlich das Feedback der Leute und das geilste Feedback ist doch, wenn es einer nachmacht. Und was ich mir halt ganz cool oder was ich ganz cool finde, ist dann, wenn der Inspirationsgeber auch mit immer wenigstens einmal erwähnt wird, dann denke ich, zeugt das schon davon, dass man dann auch eine Wertschätzung entgegenbringt und dann sagt, okay, hey, ich habe hier eine Idee gehört, ich habe die jetzt mal nachgemacht, finde ich ganz cool, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das Original besser findet oder meine Version oder was weiß ich nicht. Also ich glaube so, das ist so das, wie es eigentlich so sein sollte, diese gegenseitige Wertschätzung und einfach auch den Umgangston zu beachten.
Ja, stimme ich dir voll zu. Gerade hast du es auch angesprochen, ne, wenn man jetzt irgendwie sowas auf Instagram auch sieht und dann vielleicht auch nachspielt oder so. Klar, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also der Ideengeber, der sollte immer erwähnt werden. Auch das hat, finde ich, was mit Kollegialität zu tun. Also wenn ich jetzt als DJ irgendwie mich inspiriert fühle von irgendeinem TikTok-Video oder so, wo jemand einen Übergang macht und ich spiele das nach, dann sollte ich denjenigen erwähnen, bei dem ich das gesehen habe. Wobei man auch da wieder ganz klar sagen muss, jetzt hat derjenige das vielleicht irgendwo anders gesehen und hat es nicht erwähnt und dann bist du doch irgendwie am Sack, ne? Die Gefahr gehst du immer mit, aber so grundsätzlich, wenn das so ist, dann sollte man denjenigen erwähnen, bei dem man es selbst gesehen hat. Und umgekehrt finde ich aber auch, wenn ich so ein Mix, so eine Mix-Idee oder so irgendwo poste, mache ich das ja eigentlich A, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um meinen Kunden zu imponieren. Es geht ja nicht darum, in der Regel, wenn ich das auf meinem DJ-Profil, ich meine, wir mit der DJ-Allianz ist jetzt nochmal was anderes, aber wenn ich das auf meinem privaten DJ-Profil poste, dann will ich eigentlich meinen Kunden zeigen, was ich kann. Das ist so der Hintergrund dahinter. Und es geht einfach gar nicht, wenn dann andere DJs darunter irgendwie was schreiben, von wegen, das hätte man besser machen können oder sonstiges. Sowas macht man aus meiner Sicht dann immer privat. Also man schreibt dann eine private Nachricht, hey, pass auf, ich habe deinen Mix gesehen, finde ich cool, aber hast du gemerkt, hier oder so, ist das nicht ganz auf der Eins und hier hätte man das vielleicht ein bisschen besser machen können. Das ist geil, das ist konstruktive Kritik, damit helft ihr auch jemandem. Aber wenn ihr öffentlich in den Kommentaren irgendwas reinschreibt, egal was, dann denkt immer daran, dass das eigentlich die Plattform ist, womit der DJ für seine Leistung Werbung macht. Und es ist absolut asozial, sage ich euch. Es ist asozial, bei einem anderen DJ in den Kommentaren irgendetwas Negatives reinzuschreiben. Das ist asozial, unkollegial. Und meiner Meinung nach ist das so mit Abstand eins der schlimmsten Dinge, die man in unserer Branche bei anderen DJs machen kann. Das ist nichts anderes, wenn ich jemanden schlecht rede. Das mache ich einfach nicht. Das ist einfach, ich finde, das ist eine Verhaltensform, die einfach auch nicht schön ist. Die einfach nicht schön ist.
Ich glaube, das geht ganz oft auch damit einher, dass die Leute, und ich zähle mich da zum Teil auch mit rein, dass die Leute gar nicht alle so richtig kapieren, wie diese sozialen Medien wirklich funktionieren, wie wo was ankommt. Du hast nämlich gerade auch gesagt, mit dem Account, mit dem du quasi für dich Werbung machst, das teilst du jetzt über andere Accounts und so weiter und so fort, dass diese Kommentare, die man dort reinschreibt, natürlich dann, wie du gerade beschrieben hast, für diesen Account, für diesen, von dem es ja veröffentlicht wurde, dann gelten. Und dass das natürlich auch potenzielle Kunden dann genau dort auch lesen, wird, glaube ich, oftmals verwechselt mit einer Kommentarfunktion auf anderen Plattformen, wie jetzt sei es zum Beispiel in Beiträgen bei YouTube oder Co., wo du es unter einem Video postest und sowas. Diese Differenzierung, glaube ich, ist gar nicht bei allen angekommen. Und wie gesagt, ich halte das auch mal nicht immer ganz so zusammen. Wie funktioniert jetzt TikTok mit Reels, mit Stories? Wo ist der Unterschied zu einem Facebook-Post? Wo ist der Unterschied zu einem YouTube-Video, wie funktioniert das jetzt am Ende noch im Unterschied zu Twitch und Co.? Also ich glaube, dass die Leute sich manchmal der Tragweite eines solchen Kommentars an bestimmten Stellen oder in bestimmten Szenarien gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel unter einem YouTube-Video kannst du einen Kommentar ja nun mal im Zweifel auch löschen, wenn er jetzt gegen Richtlinien oder sonst irgendwas verstößt, nimmt man den raus oder man kann ihn vielleicht legitimieren und so. Aber wenn man das natürlich dann anderweitig, so ist mein Verständnis, unter so einen Instagram-Post macht mit so einem Reel zum Beispiel, kannst du es zwar auch löschen, aber da kannst du ja, das ist ja letztendlich nicht dafür gedacht, dass man dort permanent irgendwelche Kommentare löscht. Wenn du ein Beitragsvideo machst auf YouTube, um den Kontrast jetzt nochmal besser darzustellen, wenn du ein YouTube-Video machst, dann hast du mit diesem Video meist ein Thema. Du hast ein Kernthema, das du nach außen gibst, wie zum Beispiel, wir machen ein Review über einen Lautsprecher. Und wenn du darunter dann bestimmte Kommentare postest, dann sind die meistens natürlich auch zu diesem Thema. Das heißt also, der ganze Kanal wird dadurch nicht behaftet. Na, dann kriegst du sozusagen Kommentare drunter, ich finde den Lautsprecher toll oder keine Ahnung, cooles Video, sonst irgendwas. Oder du kriegst eben auch mal darunter, ich finde den Lautsprecher scheiße, das Video ist zwar cool, aber das Lautsprecher ist scheiße. Oder auch andersrum, und das ist ja auch legitim, das Video ist total blöd, aber ich finde Lautsprecher cool, kann ja auch sein. Und das alles ist eine Bubble, die funktioniert einfach, sage ich mal, intern in diesem Videobeitrag auf YouTube. Wenn du das Ganze auf der Instagram-Plattform machst, dann ist das aber eine ganz andere Reichweite, weil du hast ja dieses Reel, diesen Content, den du erstellst, der ist ja nun mal in der Regel personenbezogen und nicht themenbezogen. Ne? Es passiert ja selten, dass wir, es passiert eigentlich gar nicht, wir nur Ausschnitte, dass wir von den YouTube-Videos Ausschnitte als Reels posten, die dann natürlich auch themenbezogen sind, dann ist es ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber in der Regel erstellst du alles, was du in einem Reel oder einer Story postest, das ist personenbezogen, weil du das für dich, für dein Gewerk und sonst irgendwas dann postest und nicht auf ein Thema. Und das ist natürlich dieser Unterschied in der Tragweite, den ich meine. Und da wird es nämlich gefährlich, was du beschrieben hast. Die Leute wissen eigentlich nicht, dass das, was sie dort reinschreiben, selbst wenn es konstruktiv ist, okay, hier der Übergang war nicht auf A1 oder sonst irgendwas, das ist dann direkt natürlich für dieses Video kommentiert, aber es ist eine Kritik an deiner Person, an deinem oder für deinen Account. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das müssen die Leute, glaube ich, mal vielleicht ein bisschen, was heißt müssen, sie sollten sich damit auseinandersetzen, wie verschiedene soziale Netzwerke funktionieren. Und ich würde das nicht alles auf die böswillige Schiene oder Unverständnis im Zwischenmenschlichen schieben, sondern wirklich, so wie ich mich selbst einschätze, einfach manchmal das Unverständnis, wie diese sozialen Medien funktionieren. Ich denke, wenn man darüber ein bisschen mehr Aufklärung betreibt, könnte man ein wenig davon einschränken.
Ja, aber es ist doch jedem bewusst, dass wenn ich einen Kommentar schreibe, das sieht man ja auch, weil ich sehe auch die Kommentare von anderen, dass es für jeden sichtbar ist.
Ja, dass es sichtbar ist, ist die eine Sache.
Also
ja.
Wem das nicht bewusst ist, dem kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Der sollte vielleicht Instagram und Co. vielleicht besser deinstallieren.
Wenn es danach ging, dann würden wahrscheinlich anstatt 140, 150 Millionen, würden wahrscheinlich nur noch 2 Millionen diese Netzwerke nutzen.
Möglich. Wäre vielleicht entspannter.
Ich sehe mich dazu. Ich dürfte das auch nicht nutzen, weil ich habe da auch so wenig Kenntnis aktuell.
Es geht ja darum, es ist doch jedem bewusst, dass wenn ich so einen Kommentar da schreibe, dass das jeder lesen kann. Weil du kannst es ja auch lesen. Und du siehst ja auch die Kommentare von anderen und spätestens da ist
ja, das ist ja
klar,
richtig. Aber den Leuten ist in dem Moment einfach nicht bewusst, dass sie, angenommen, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, du postest ein Reel und verlinkst darunter dann oder verlinkst die DJ Allianz und Co. Die Leute sehen das jetzt über zwei Kanäle. Einmal über den wir als Verein haben oder als Verband haben und einmal, das vielleicht eher weniger, deinen persönlichen. Sie können jetzt wahrscheinlich in den seltensten Fällen unterscheiden, in welchem Bezug hast du das jetzt gepostet. Weil wenn es jetzt nämlich im Verband ist, dann ist es ja, hat es einen ganz anderen Geschmack, als wenn du es jetzt für dich privat postest. Und sie sehen das im Kontext der DJ-Allianz und kommentieren das auch entsprechend so. Weil die DJ-Allianz steht ja, das wollen wir ja auch, nun mal für bestimmte Statis. Also das heißt für technisches Know-how, für Wissen, für alles drum und dran. Wenn dann natürlich ein erfahrener DJ drunter schreibt,
Lass mich mal ganz kurz, ich glaube, es ist falsch, es da mich so mit einzubeziehen, weil es geht ja nicht um mich, ja, es geht ja ganz allgemein um alle DJs und das ist ja jetzt nichts Neues, dass bei irgendwelchen DJs kommentiert wird, ich meine, in meinem Fall, wenn ich was cross-poste, ne, das ist ja das, um das es gerade ging, ist das was anderes, ja, aber das ist mir persönlich, ist das bewusst und ich kann damit leben, ja, ich habe schon ganz andere Dinge durchgemacht in den 10 Jahren, wo ich jetzt als DJ mein Wissen teile, ja, es geht ja darum, dass das bei allen gemacht wird, ja, dass einfach so, es ist irgendjemand, der auf TikTok ein Video hochlädt und dann schreibt da irgendwie 10 Leute unten drunter und dann ist es teilweise fachlich noch nicht mal korrekt, das ist ja nochmal eine andere Sache, wo dann die Leute irgendwie Feedback drin. Leute, lasst das einfach bei anderen DJs in den Kommentaren schreiben, nur wenn ihr es geil findet. Das sollte man so machen. Das hat auch nichts mit Zensur oder dass man seine Meinung nichts äußern darf, nichts zu tun. Du kannst ihm natürlich immer eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwas nicht gut findest. So mache ich das auch. Ja, ich schreibe den Leuten dann eine private Nachricht und sage, hey, pass auf, ich habe das und das gesehen. Denkst du, das macht so viel Sinn, das so zu posten? Ja, oder was ist dein Hintergedanke? Dass man auch einfach mal, ohne jetzt irgendwie denjenigen anzugreifen, dass man einfach auch mal nachfragt, was ist denn deine Intuition dahinter? Also ich zum Beispiel habe ja auf meiner Website auch eine Seite über DJ-Preise, wo ich schreibe, dass alle, die irgendwie unter 1500 Euro sind, keine professionellen DJs sind. Das ist eine sehr harte Aussage und ich verstehe auch, dass sich da manche DJs drüber aufregen, aber letztlich mache ich ja auf meiner Website Werbung für meine Kunden Und ich will ja meine Kunden damit ansprechen. Und ich weiß, dass es auch DJs gibt, die unter 1500 Euro sind, die professionell arbeiten und die ihren Job wirklich sehr, sehr gut machen. Das würde ich auch nie, wenn wir jetzt so unter uns sprechen, nie anders behaupten. Aber im Marketing, da muss ich halt nun mal auch ein bisschen härter gehen, weil ich bin halt in diesem Preisbereich und muss ja meinen Kunden irgendwie klar machen, warum ich jetzt der Profi bin und vielleicht irgendwie 1000 Euro mehr verlange, wie es jetzt halt andere tun. Ja, dass es andere gibt, die tatsächlich da mithalten können von ihrer Leistung, das will ich gar nicht in Frage stellen eigentlich.
Das Lustige ist ja eigentlich, dass du nur groß genug sein musst. Du musst eigentlich nur genug Reichweite haben, genug Follower haben. Ähnlich wie Parade, das ist jetzt total abgespaced, was ich jetzt anfange, aber geh doch mal auf den Instagram-Account, wenn wir sowas haben von McDonald's oder Coca-Cola, und dann schreib doch mal drunter, ey, ich finde das scheiße, dass ihr überall zu viel Zucker drin habt, so nach dem Motto. Das juckt die null. Das würde die wahrscheinlich jucken, ja, wenn da 2-3 Millionen drunter stehen, die alle das Gleiche. Aber das schafft halt keiner. Und das ist eben diese Schwelle. Komischerweise, dass ja die Leute immer dann kommentieren, wenn sie merken, sie haben Erfolgsaussichten. Ne? Also die negativen Kommentare meine ich jetzt. Ne? Sie posten dann sowas runter, wenn sie wissen, okay, sie können da Schaden anrichten. Mhm. Und das tun sie eben bei jemandem, der, sagen wir mal, so 1000, 2000 Follower hat oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr oder sogar noch weit mehr. Wenn da so ein Kommentar drunter steht wie, hey, dein Übergang ist total scheiße. Natürlich schadet dir das. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du jetzt bei 50 Millionen Follower von Coca-Cola einen Post drunter hast, sagst, ey, es ist scheiße. Jeder weiß ja vor allen Dingen, dass zu viel Zucker drin ist, dass es ungesund ist, alles drum und dran. Es interessiert aber keinen. Das war jetzt nur mal so wirklich so out of the box, aber wir können uns ja jetzt lange und breit drüber unterhalten, dass wir dieses Problem haben, das haben wir definitiv. Wir könnten uns vielleicht aber auch darauf konzentrieren, ich würde dir jetzt kurz mal eine Frage stellen, du bist ja der Experte von uns, ich bin ja eher der Social Media Noob. Wir könnten ja mal
Experten bezeichnen, aber ja.
Von uns beiden bist du der Experte, 100 Pro.
Okay.
Ich würde jetzt gerne mal versuchen, mit dir zusammen eine Möglichkeit zu erörtern, wie man das Problem umgehen könnte. Ich habe nämlich folgende Frage. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich auf Instagram das Ganze so einstelle. Zum ersten, wir fangen mit der ersten Instanz an, dem Follower. Ich kann ja einstellen, dass das Followen nur möglich ist, wenn ich zustimme. Das ist Punkt 1.
Dann musst du deinen Kanal aber schon mal, also bei Instagram, um jetzt mal bei Instagram, oder wir beschränken uns mal auf Instagram, weil sonst wird es auch zu kompliziert.
Ja, ja.
Dann müsstest du deinen Instagram-Kanal auf privat stellen.
Dann hast du also ich kann ihn ja aber trotzdem als es kann ja trotzdem Business-Account sein.
Nein.
Aha. Okay, das ist natürlich dann eine schwierige Geschichte. Okay, das ist Variante 1. Meine Idee wäre jetzt, um die jetzt einfach auszuführen, wäre jetzt gewesen, wenn ich sowieso nur möchte, dass mir keine DJs folgen, sondern nur Kunden, dann kann ich damit ja filtern. Wenn versucht, mir ein DJ zu folgen, sage ich einfach nö.
Genau.
Das wäre die Variante 1. Okay, geht also nur mit einem privaten Account, das ist sehr schade. Dann gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Bei der Kommentarfunktion kann ich die nicht wenigstens beschränken, dass ich sage, okay, ich kann bestimmte Kommentare oder sogar von bestimmten Personen oder Personengruppen nur zulassen.
Komm mal, jetzt merkst du, dass ich nicht der Profi bin, aber ich kann, also was ich beantworten kann, ist, ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, für Beiträge Kommentare generell zu verbieten. Oder ich meine, es gibt auch die Möglichkeit, Kommentare nur von Freunden also es gibt ja so diese Favoriten-Freunden, dieses grüne Symbol da bei Instagram. Ich meine, sowas gibt's. Aber dann musst du halt auch alle, die irgendwie da kommentieren sollen dürften, in diese Gruppe reinmachen. Und das ist je nach Followerzahl sicherlich mit viel Aufwand verbunden.
Habe ich noch eine andere Idee?
Ja.
Wenn ich jetzt schon nicht vorweg sagen kann, okay, ich müsste es zulassen, dass sie mir folgen, kann ich dann aber nicht, wenn ich merke, mir folgt jetzt auf einmal ein DJ, kann ich den nicht quasi soft blockieren, dass der nicht kommentieren kann? Der ist,
das kann man.
Wäre also, das nicht eine Variante?
Ja, definitiv. Das ist auch tatsächlich was ich schon oft gemacht habe bei mir. Wenn ich gemerkt habe, da ist irgendwie ein DJ, der irgendwie rum
der gern stänkert.
Genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. dann habe ich den so soft geblockt. Das heißt, der kann kommentieren, aber niemand sieht seine Kommentare. Also er sieht seinen Kommentar und alle anderen sehen den auch. Er sieht seinen Kommentar und ich sehe den, aber sonst sieht ihn niemand. Okay. Und das ist auch so, dass wenn er dann eine private Nachricht schreibt, dann landet er nicht im Posteingang, sondern erstmal in so einem
ja. Anfragen für Dings, ja, genau. Aber das wäre ja vielleicht einfach ein Tipp, den wir mitgeben könnten, dass wir einfach sagen, okay, wenn ihr sowas festgestellt habt oder ihr schon eine Ahnung habt, es gibt ja manchmal so Leute, wo man eigentlich, ja, man hält sich ja die Feinde gern dichter als die Freunde, wo ihr wisst, okay, der ist kompliziert, ich hab's nicht leicht mit dem, der folgt mir jetzt auf Instagram, ich will ihn aber nicht verstoßen oder ich will ihn nicht vor den Kopf stoßen, ich will ihn jetzt nicht blockieren und raushauen, dass er das auch gleich sieht. Also das ist natürlich die rigorose Variante, das könnt ihr natürlich auch machen, aber es gibt dann halt das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Softblocken oder so, keine Ahnung, gibt es eine Funktion, wo ihr einfach sagen könnt, okay, der bleibt weiter euer Follower, er sieht auch eure Beiträge, er kann sie, wie Stefan gerade schon sagt, zwar kommentieren, allerdings werden die, das ist echt schon bitter, ne? Das ist, oh nö, das ist, wenn ich jetzt mal richtig unter die Gürtellinie gehe, das ist ja wie Poppen, ohne dass dir die Frau sagt, dass du in der Bettritze steckst.
Geil, ja, genau so ist es.
Das ist echt, das ist schon pervers. Oder auch, wir haben ja auch weibliche Zuhörer, wir können ja sagen, das ist ja wie Poppen, ohne dass ja der Mann sagt, dass er eigentlich eine Gurke in der Hand hat.
Jetzt wird's aber langsam.
Naja, Entschuldigung. Ich habe mich schon so lange gebremst mit solchen.
Reicht jetzt mit Bremsen?
Ich bin überwiegend vernünftig.
Ja, das sagst du.
Ja. Aber wir haben schon lange kein Audio-Porno mehr draus gemacht.
Das stimmt, ja, das ist wirklich lange her. Nee, aber ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ich glaube, worauf man aber auch auf jeden Fall mal eingehen sollte, ist die Tatsache, dass man, also wie geht man mit so einer Situation generell auch um, ne? Weil ich glaube, das kann für den einen oder anderen Kollegen definitiv auch sehr unangenehm sein, wenn man in so einer Situation einfach ist, ja, also dass ein DJ da so negativ, also ich kenne ganz viele, die haben dann wirklich da auch tagelang so ein bisschen Probleme mit, ja, weil einfach irgendjemand dann so einen Scheiß da kommentiert hat. Und ich glaube, ich meine, es ist immer einfach zu sagen, lasst es nicht so nah an euch rankommen. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, dass man versucht, da so ein bisschen abzustumpfen, diesbezüglich, weil
das kann ich tatsächlich sogar nachempfinden. Mir geht das heute noch so ganz oft, primär in Bezug auf YouTube-Videos. Ist ja nur auch kein Geheimnis. Ich bin da ja mehr oder weniger seit 2018, 19 so mit reingerutscht in dieses Video-Content produzieren. Und ich denke, das ist klar erkennbar, dass sich die Qualität seither stetig immer gebessert hat. Ich bin aber noch lange schon nicht auf einem Profi-Niveau und auch noch nicht auf dem Niveau, wie du es jetzt zum Beispiel bist. Das wird sich hoffentlich jetzt auch bald ändern. Aber bei mir ist es auch so, ich bin mit der Zeit abgestumpft in einer Hinsicht, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, weißt du was, dass die Videos, die wie ich sie drehe, die sind halt authentisch, natürlich, wenn ich mich da verspreche oder Gesichtsentgleisung habe. Ich glaube, da bin ich das beste Beispiel. Ich poste ja sogar meine Outtakes. Da gehe ich vollkommen fein mit um. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und da kommt auch das eine oder andere, der eine oder andere Kommentar dann, der in die Richtung geht und so, ey, das war jetzt aber komisch oder ist nicht so professionell. Neulich erst wieder so ein Post gehabt oder so einen Kommentar drunter gehabt, professionell abgelesen, ja natürlich mit Teleprompter, aber damit bin ich fein zum Beispiel, das kriege ich hin, weil das ist, mein eigener Anspruch ist einfach, ich will, die Inhalte sind wichtig, der Rest drumherum, ich kann damit leben, wenn ich mal nicht perfekt dargestellt bin oder ich halt mal nicht die perfekte Haltung habe oder man sieht, dass ich vom Teleprompter ablese, mein Gott, ist nicht so schlimm, Inhalt ist immer das Wichtige für mich und genau da ist aber der Punkt, womit ich heute noch Probleme habe, wenn es um inhaltliche Dinge geht, wo die Kommentare dann drunter gehen, okay, hier stimmt eine Information nicht oder ich sehe die anders, auch gerade wenn es um subjektive Dinge geht, daran hadere ich tatsächlich auch lange und viel mit, weil ich das, damit kann ich noch nicht so gut umgehen und dieses Abstumpfen hast du wahrscheinlich auch gemeint, man muss da drüber weggucken und ich weiß das auch, aber mir fällt es schwer. Na, das ist inhaltliche Dinge oder persönliche Dinge, die damit kann ich schwer umgehen. Anders sieht's wieder aus bei Veranstaltungen mit Kunden und Co., wenn mir da ein Feedback entgegenkommt, wo die sagen so, pass auf, da ist ein Satz gefallen, den hätte ich jetzt so vielleicht anders, ab und zu mache ich mal ein Späßchen so, ne? Und nicht jeder versteht den gleichen Humor. Und okay, das hätte ich jetzt vielleicht mir anders vorgestellt. Damit kann ich ganz gut um. Aber dieses Anonyme ist das, was mir Sorgen bereitet. Wenn mir einer im 1:1, von Angesicht zu Angesicht sagt, das war scheiße, das fand ich nicht gut, das finde ich total mega, finde ich cool. Aber wenn dann unter ich sag mal, mehr oder weniger steht manchmal auch der Name dazu, aber wenn es dann doch so ein anonymer Post ist, weil man kennt die Person meistens nicht direkt, wenn dann so ein Satz drunter steht, der dann auch für die Ewigkeit drunter steht. Und wir löschen ja sowas nicht, warum auch. Es ist ja berechtigtes Feedback.
Ja.
Es steht halt ewig drunter, da steht dann eben sowas, hey, die Information war nicht ganz richtig oder sehe ich anders, gerade wenn es subjektiv ist oder sowas. Das bleibt halt da stehen und damit habe ich dann eben auch zu kämpfen. Und das ist, ja, kann ich dann nachempfinden, dass viele Leute dann auf Social Media Posts, dass sie die ein paar Tage mit sich rumtragen. Da gehöre ich definitiv dazu.
Krass, ja. Ich mittlerweile gar nicht mehr. Also mir ist es mittlerweile ziemlich egal. Ich bin einfach komplett abgestumpft, was das angeht. Es tut mir echt leid. Aber ich mache mir da mittlerweile echt gar keine Gedanken mehr, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich es eh nicht ändern kann. Ne? Es gibt halt auch Kollegen, bei denen ist es irgendwie, ja, für die ist es irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein gefühlter Sport geworden, negativ zu kommentieren.
Ist dann die Trump-Taktik. Das ist, wenn du merkst, dass du selber nicht gut genug bist, um mit deiner eigenen Leistung positiv zu überzeugen, dann wendest du all deine Kraft darauf an, einfach andere schlecht zu machen.
Ja.
Und das machen die meisten sogar besser, als sich positiv darzustellen.
Okay, ja, verstehe ich komplett. Ja. Ja.
Ja, so, und so, wenn, ne, du stehst ja, du kannst auf dem gleichen Level, egal ob das gut oder schlecht ist, du kannst auf dem gleichen Level bleiben.
Ja.
Du musst nur zusehen, dass alle um dich rum so weit wie runter wie möglich gedrückt werden, bis sie irgendwann alle unter dir sind. Und dann bist du der Größte.
Ja.
Das ist ziemlich hart formuliert, ist ziemlich scheiße, aber es ist leider Gottes das Verfahren. Und jetzt brauchen wir auch kein Geheimnis draus machen. Das ist die Art und Weise, wie Trump arbeitet. Also man kann ihn gut und schlecht finden. Ich möchte jetzt mit dir nicht über Politik reden, aber es gibt immer sein Für und Wider und da brauchen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Die Art und Weise, wie Trump in den Medien öffentlich agiert, ist mehr als fragwürdig manchmal.
Naja, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nicht politisch werden, aber ich muss eins, glaube ich, auch sagen, die Frage, also die Art und Weise, wie die Medien gegenüber bestimmten Personen, und da schließe ich Trump mit ein, agieren, ist auch mehr als fragwürdig. Weil da eben auch viele Sachen passieren, die nicht in Ordnung sind.
Ja, das geht hin und her. Also ohne, dass wir jetzt wirklich politische Meinungen hier äußern. Ich glaube, da sind wir auch völlig fehl am Platz, außer sie haben direkten Bezug zu unserer Branche, aber das haben sie in dem Falle jetzt nicht. Zumindest nicht, was wir jetzt ins Thema bringen könnten. Und von daher lassen wir das. Das war jetzt ein waghalsiger Vergleich. Aber es geht um die Quintessenz ganz einfach, dass viele eben nach diesem Schema arbeiten. Wenn ich keine Lust habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und selber zu verbessern. Und das ist halt einfach bequemer. Über andere zu meckern ist einfach bequemer. Machen wir uns nichts vor. Es ist viel leichter zu sagen, weißt du was, das ist scheiße. Wenn du es dann noch begründen musst oder richtig darlegen musst, warum, weshalb, wieso, dann wird es schon wieder was anstrengend. Was ja
viele auch
aber
nicht können dann, ne?
Ja, eben, so weit kommen die wenigsten, ja.
Und wenn sie es dann können, dann ist manchmal fachlich, also nicht immer, also ich habe auch schon Kritik bekommen, die dann absolut in Ordnung war, wo ich im Nachhinein auch dachte, hoppla. Aber es ist auch schon häufig der Fall, dass es dann fachlich nicht korrekt ist. Oh, ja, aber ich finde auch, also ich bin auch, was das angeht, bin ich mittlerweile sehr, sehr tolerant geworden. Früher habe ich da auch echt so meine Meinung und alles andere war mir egal. Da bin ich heute ganz anders. Also ich lasse heute viel mehr auch die Meinung von anderen zu und habe mich da, glaube ich, auch sehr weiterentwickelt.
Das kann ich bestätigen.
Dankeschön. Wenn es darum geht, ja, auch einfach mal andere Meinungen zuzulassen und vielleicht sich auch anderen Meinungen mal anzunehmen. Auch das ist was glaube ich, eine wichtige Entwicklung auch so für mich war. Weil Kritik ist ja nicht immer schlecht. Und deswegen, und da spanne ich einfach den Bogen wieder an den Anfang zurück, ist es trotzdem wichtig, dass wir alle auch untereinander mal Kritik üben. Ja, das gehört
einfach dazu. Wir kommen noch zur Unterscheidung, weil das, was du meinst, ist nämlich Feedback, keine Kritik.
Ja, konstruktive Kritik. Also ich spreche wirklich von konstruktiver Kritik. Ich kann ja jetzt gerade heute ein Beispiel nehmen. Da hat mich auch ein DJ angeschrieben, ein sehr geschätzter Kollege auch, privat angeschrieben. Ne? Also da merkt man halt schon direkt, da ist halt jemand gewesen, der, ne, der schreibt jetzt nicht irgendwie einen Kommentar oder so in der Community oder irgendwo unter ein Video drüber, das ist aber scheiße, sondern der hat halt privat geschrieben und vor allem hat er erstmal nachgefragt. Der hat erstmal nachgefragt, ob ich überhaupt wissen will, was er zu sagen hat. Ja, fand ich total crazy.
Dann ist es kein, nicht mehr Kritik, dann ist es Feedback, weil der Unterschied zwischen Kritik ist ungefragt,
das stimmt,
und Feedback ist gefragt.
Ja, ist das der Unterschied zwischen Kritik und Feedback?
Es ist nicht der klar definierte Unterschied, aber es ist einer der Merkmale, in denen sich es unterscheidet. Kritik ist nämlich Punkt, die ist einfach entgegengebracht, egal auf welchem Kanal und egal ob konstruktiv oder nicht. Kritik ist erstmal etwas, das dir als Meinung entgegenkommt und es gibt ja positive, es gibt negative Kritik, aber sie ist erstmal.
Feedback nicht einfach das englische Wort für Kritik?
Nee, Feedback ist eine Rückmeldung oder ist eine.
Ja, aber Kritik ist doch auch eine Rückmeldung.
Ja, das ist eine Definitionsfrage.
Feedback kann ja auch, also die Definition interessiert mich jetzt gerade, also persönlich, ne, ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten, aber für mich persönlich ist Feedback genau das gleiche wie Kritik. Und Feedback kann genauso wie Kritik positiv und negativ sein und Feedback und kann genauso, Kritik ist immer negativ.
Nee, ist es nicht. Es ist wirklich, also ich sag mal so, im Vertrieb, in Vertriebsschulungen und generell so in dem alles, was wir so im Marketing betreiben, unterscheiden wir zwischen der Kritik und dem Feedback. Die Kritik ist meist, wie gesagt, es ist keine eindeutige Definition, es ist einfach eine grobe Kategorisierung. Die Kritik ist ungefragt, das ist etwas, was du entgegengebracht kriegst, ohne dass du eigentlich so wirklich darauf eingestellt bist oder danach gefragt hast. Eine Kritik bekommst du aus dem Stegreif und die kann positiv oder negativ sein. Es gibt auch positive Kritik. Die positive Kritik wird einfach auch anders formuliert. Sie wird dir ungefragt entgegengebracht, indem du gesagt bekommst, hey, ich möchte dir jetzt mal meine Meinung sagen. Das ist jetzt übrigens ein ziemlich geiler Übergang gewesen, auch wenn die Musikauswahl nicht mein Geschmack ist. Ich fand das ziemlich cool. Alle haben getanzt. Das ist eine positive Kritik. Ein positives Feedback wäre, wenn jetzt zum Beispiel der Gast oder so auf dich zukommt und sagt, hey, du hast für uns ja die Musik gemacht, was hältst du davon, wenn ich dir sage, wie ich das fand? Und du sagst dann, ja, hätte ich gern, erzähl mir mal deine Meinung dazu. Das ist ein Feedback. Das ist eine Meinung, kann auch positiv und negativ sein. Es ist aber halt das Gefragte, sie ist abgefordert.
Darf ich dir mal was vorlesen? Kritik zielt meist darauf ab, Fehler oder Mängel aufzuzeigen und wirkt oft bewertend oder negativ. Feedback hingegen ist konstruktiv, also lösungsorientiert und hilft dem Empfänger, sich weiterzuentwickeln. Der Unterschied liegt in der Absicht. Kritik kann verletzend sein, aber auch konstruktiv, während Feedback Wachstum und Verbesserung fördern soll.
Ja, da ist jetzt nochmal die Unterscheidung in positiv und negativ, aber wie gesagt, also das ist kenne ich so nicht, weil wie gesagt, beides positiv und negativ sein kann. Ich kenne die Unterscheidung nur, wie gesagt, in dem, natürlich bringt dich beides weiter. Eine Kritik, auch wenn sie schlecht ist, kann dich weiterbringen. Also
ich glaube, wir betten das auch. Ich glaube, wir kommen dabei wahrscheinlich jetzt nicht auf den Nenner, aber ich glaube letztlich, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, ist sowohl Feedback als auch Kritik positiv und negativ möglich. Und beides.
Also subjektiv bin ich dann natürlich immer der Fan von Feedback, weil ich dann schon gern.
Genau. Du hättest schon ganz gern eher so Konstruktives, ne?
Ja. Eine Bewertung, eine Google-Bewertung zum Beispiel, kann sowohl als Kritik als auch als Feedback geäußert werden, weil entweder ist es einfach eine Google-Bewertung, die dir ungefragt einfach reingeschrieben wird, vielleicht kennt dich der Kunde nicht mal, oder ein Sterne-Bewertung, der war Mist, am Ende ist es ein anderer DJ von um die Ecke, der nach der Drum-Taktik verfährt, wer weiß, ich fange schon wieder damit an. Oder es ist halt wirklich jemand Kunde, dem du einen Link geschickt hast, bitte bewerte mich. Dann wäre das quasi die Bewertung auf Feedback eben. Das ist, es gibt jetzt wahrscheinlich noch 100, 200 Leute, die den Podcast hören und das Ganze etwas anders sehen. Das kann gut sein. Ich bin hier auch nicht wissenschaftlich fundiert unterwegs.
Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist für euch der Unterschied zwischen Kritik und Feedback? Aber ich glaube, um mal auf das Hauptthema zu kommen, wenn wir unter Kollegen Kritik äußern, dann sollte das immer auf persönlicher Ebene stattfinden. Also immer per Direktnachricht, per WhatsApp, per Telefonanruf und nicht öffentlich. Leute, hört auf, hört bitte damit auf, uns gegenseitig öffentlich da irgendwie in irgendeiner Weise an den Pranger zu stellen. Wenn.
Das ist ja auch schon eine Einstellungsfrage.
Ja, aber wenn, und das ist der einzige Grund, wo ich sagen würde, da kann man dann mal öffentlich werden, wenn man wirklich einen ganz, ganz schlimmen Fehler bei jemandem sieht, den persönlich drauf angesprochen hat und derjenige nicht einsichtig ist, man vielleicht noch mit anderen Kollegen drüber gesprochen hat und die alle der gleichen Meinung sind, dann kann man immer noch öffentlich werden und kann dann auch mal einen Kommentar schreiben. Also öffentlich werden nicht im Sinne von, ich mache eine Story, der ist scheiße, sondern öffentlich werden im Sinne von, der hat jetzt gerade was gepostet und jetzt kommentiere ich da auch mal drunter und sag dem mal, pass auf, so ist es aber nicht. Da gehe ich konform mit. Aber so grundsätzlich, Leute, lasst uns doch miteinander arbeiten. Lasst uns aus.
Ja, das ist ja, wie ich gerade sagte, das ist ja auch eine Einstellungsfrage. Jetzt müssen wir uns mal in den reinversetzen, der jetzt, sagen wir mal, ein Video oder einen Beitrag auf Instagram sieht und damit nicht einverstanden ist. Dann hast du ja zwei Wege, dich zu entscheiden. Zum einen, was genau bezwecke ich denn mit meiner Aussage, die ich da drunter posten will? Da gibt's ja nur, entweder will ich das positiv meinen oder negativ meinen. Und wenn ich es negativ meinen will, dann schreibe ich sowieso drunter, weil dann ist mir scheißegal. Weil es gibt diese Entscheidung, entweder gebe ich demjenigen die Chance, wirklich was zu verbessern. Ist mein Ansinnen denn wirklich, ihm zu helfen damit? Behalte ich mir die Option vor, dass wir vielleicht sogar, keine Ahnung, uns gut verstehen, dass wir vielleicht sogar Freunde, das ist jetzt weit gedacht, aber Freunde werden können oder sonst irgendwas, dann mache ich das so, wie du es beschrieben hast. Und das ist natürlich immer der konformere Weg. Das heißt nicht, dass ich bei 100 Leuten, die ich anschreibe und auf Fehler hinweise, dass wir Freunde werden müssen. Das ist nur ein Zufall, der dann entstehen kann. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Man hat, oder du kennst das auch, dass du mal jemanden angeschrieben hast, weil du ein Problem hattest oder du vielleicht mit irgendwas nicht einverstanden warst, hast ihn angeschrieben, hast ihn kennengelernt, nach 2-3 Mal hat man sich festgestellt, okay, hey, der hat mich jetzt schon 4-5 Mal hier im Büro besucht, wir kommen ganz gut miteinander zurecht und so weiter und so fort. Aber was ich mache, wenn ich sowas öffentlich als, ich sage jetzt mal Kritik, drunter schreibe und sage, hey, der Übergang passte nicht oder der Beat stimmt nicht oder sonst irgendwas. Was ich damit mache, ist schon von vornherein auf Konfrontation gehen. Das ist eine bewusste Provokation, wenn man sowas macht.
Ja.
Und das ist meine Empfindung. Und jetzt stellt sich eben die Frage, warum muss man sowas machen? Wer sowas tut und öffentlich drunter schreibt, auf Konfrontation geht, der hat in meinen Augen auch selber schon überhaupt keinen wirklichen Anspruch darauf, fair zu agieren. Also das ist meine Meinung.
Ja, da gehe ich sogar mit dir. Ja. Bin ich voll bei dir. Gut, wir haben jetzt lange genug über das Thema gesprochen. Ich denke, die Message, die wir damit rausgeben wollen, ist klar. Wir wollen für noch mehr Zusammenarbeit unter Kollegen kämpfen. Kämpfen klingt irgendwie falsch. Also das wäre unser Wunsch. Ist vielleicht besser ausgedrückt.
Wir wollen dafür einstehen, die Kommunikation zu fördern und ein Miteinander zu fördern.
Richtig. Und man muss an der Stelle aber auch sagen, dass es ja irgendwie so ein bisschen bubblemäßig ist, ne? Also es gibt ja schon viele Kollegen, die auch sehr gut zusammenarbeiten und bei denen das sehr gut funktioniert. Und das merken wir auch innerhalb unserer Mitglieder, ist es doch schon so, dass man grundsätzlich sagen muss, dass die Zusammenarbeit da sehr, sehr gut funktioniert. Und dass es da doch eine nicht kleine Gruppe gibt, also schon eine sehr große Gruppe gibt an Menschen, an DJs, an Kollegen, die ja gerne zusammenarbeiten. Und das freut mich oder erfreut uns. Ich glaube, da spreche ich auch für dich, Olli.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten, hast du noch ein paar letzte Worte?
Ja, ich kann das einfach nur noch mal abschließend sagen. Also wie du es gerade gesagt hast, die Gruppe, die ja mittlerweile auch existiert, mit den, das, was wir beobachten in den mittlerweile, weiß ich nicht, wie viel sind das, 20 verschiedene Gruppen, WhatsApp, die gesamte Community, dort sehen wir ja, dass es funktioniert. Und das ist eben das Schöne. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Also schon mit einer Zahl von 50 oder 70 DJs in einer Gruppe habe ich schon gedacht, oha, nicht, dass das mal Auseinandersetzungen und Co. gibt. Aber wir sind jetzt hier bei über 150 und noch mehr in einer Gruppe Community zusammen und wir wissen auch, dass sich nicht alle davon hundertprozentig grün sind. Aber der Umgang ist trotzdem auf einem Niveau, wo wir wirklich sagen, hey, selbst wenn jemand miteinander nicht klarkommt, sind die in der Lage, das untereinander zu klären, ohne die gesamte Community dadurch mitzureißen. Das ist ein sehr, sehr cooler Aspekt, den ich finde. Und ich glaube, wenn wir uns alle so ein bisschen auf das Thema sensibilisieren und uns vorher überlegen, was möchten wir demjenigen mitgeben, bevor wir etwas öffentlich posten, wenn wir darüber einfach nochmal ganz kurz innehalten, bevor wir auf Senden drücken und uns überlegen, was bezwecke ich damit, dann sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass wir uns da sehr, sehr viel gegenseitig unterstützen können. Und diese Kritik übrigens, über die wir auch gesprochen haben, über diese Ansätze, dass hier Fehler kommentiert waren und so weiter und so fort, die sollen ja nicht unberechtigt sein. Das ist ja alles richtig vielleicht oder zum Großteil richtig, nur an falscher Stelle platziert. Und das wollen wir damit sagen. Na, ihr dürft natürlich kritisch untereinander bleiben, das sollt ihr auch. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder hat seine Berechtigung, auch seine Meinung zu äußern. Nur die Art und Weise, von wo aus und an wen gerichtet, das ist der große Unterschied, auf den wir einmal hinweisen wollen. In letzter Konsequenz empfiehlt sich immer zuerst der direkte private Draht. Und das würde ich gern als Abschlussstatement genauso stehen lassen.
Ja, gehe ich mit.
Cool.
In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten. Ciao.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hot Q zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten, von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Q bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann. Erfahrung teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben, ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.